Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr betrüben, lauter Wonne sein. Vielen Dank für das eindrückliche Spielen. Auf dem Klavier spielen ist für mich, ich finde das immer auch als Interpretation des Textes. Und wenn das gelingt, wunderbar, dass man die Aussage des Liedes auch noch in die Klaviertasten überträgt, da habe ich allergrößte Bewunderung dafür. Vielen Dank. Und das ist mein Wunsch für euch, dass das gelingt, dass all das, was euch jetzt ablenken will, von uns weicht. Weicht ihr Trauergeister, Jesus tritt herein. Die Gnade sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, ihr Lieben, es ist ein ganz großes Vorrecht, zur Gemeinde Jesu zu gehören. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber mal gefreut habt. Was ist das schön, ein Kind Gottes zu sein? Was ist es schön, zur Gemeinde zu gehören? Was ist das schön, als große Familie miteinander zusammen zu sein? Wir dürfen ja auch wieder beisammen sein mit Einschränkungen, aber wir dürfen es. Ja? Wenn wir Kinder Gottes geworden sind, dann sind wir Teil der Gemeinde Jesu. Und überall auf der Welt gibt es Gemeinde Jesu. Hier mehr und da weniger, aber es gibt sie überall. An Pfingsten hatten wir ja gesehen, wie Gemeinde Jesu entstand. Lange angekündigt vorher von den Propheten, Pfingsten geschah dann das, was durch Joel vorausgesagt wurde. Und wer dazugehört, der hat bei seiner Bekehrung den Heiligen Geist empfangen. Jeder, der den Heiligen Geist bei seiner Bekehrung empfangen hat, gehört zur Gemeinde Jesu. Der macht uns zu einem Teil der Gemeinde. Und dabei meint Gemeinde den Lebensmittelpunkt. Gemeinde meint jetzt nicht so der Ort oder die Schar, wo ich sonntags mal zum Gottesdienst hingehe, das auch, sondern Gemeinde meint den Lebensmittelpunkt. Die Menschen, mit denen ich zusammen bin, gemeinsam glauben wir, gemeinsam stärken wir uns, gemeinsam bringen wir uns wieder zurecht, gemeinsam beten wir an, hören auf das Wort Gottes, das meint Gemeinde, Leib Christi, wie eine Familie, der Ort, wo ich hingehöre zu den Menschen, die auch wie ich Kinder Gottes sind. Ja? Also nicht nur die Predigt am Sonntag und ein Gruß zum Geburtstag, sondern Gemeinde ist der Ort, die Gemeinschaft, in der sich unser Leben als Christen entfaltet und wir aneinander lernen und miteinander unterwegs sind und übrigens auch bezeichnet als Leib Christi in dieser Welt. Und je mehr man versucht hat, Gemeinde Jesu zu beseitigen, desto mehr ist sie gewachsen. Alle Versuche, die Christen auszurotten, die Bibel abzuschaffen, müssen scheitern an dem lebendigen Gott selber, an dem wir nicht mehr vorbeikommen. Gemeinde, der Ort, wo man sich umeinander kümmert, wo niemand Mangel leiden muss. Wir finden in der Apostelgeschichte, der Predigttext für heute, einen kleinen Bericht über die erste Gemeinde. Und wir müssen uns davor hüten, das eins zu eins zu übertragen. Es war so, und wir hören gleich noch mal mehr dazu. Wir haben den Text hier vorne an der Wand, an der Wand. Apostelgeschichte 4, ab Vers 32. Da heißt es, die Menge der Gläubigen aber war, und jetzt guckt mal, was da steht, ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und jetzt kommt das Zentrum des Textes, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen, und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Wir beten. Herr, mache mich zum guten Lande, wenn dein Samenkorn auf mich fällt. Gib mir Licht in dem Verstande, und was mir wird vorgestellt, präge du im Herzen ein. Lass es mir zur Frucht gedeihen. Amen. Stellte ich euch jetzt eine Frage, was würdet ihr antworten? Die Frage lautet: Was ist hier das Kennzeichen der Gemeinde? Das Wichtigste. Achtung, nicht voreilig antworten. Was ist das Kennzeichen der Gemeinde? Große Gnade war auf ihnen allen. Egal, welchen Ausleger ich jetzt gelesen habe in der Vorbereitung zur Predigt zu diesem Text, die meisten haben sich bei der Gütergemeinschaft aufgehalten. Aber wenn wir uns den Text mal genau angucken, es spitzt sich alles zu auf dieses Zentrum. Große Gnade war auf ihnen allen. Gemeindeleben ist bestimmt von der Gnade Gottes. Gnade im Deutschen kommt das etymologisch, also von der Wortabstammung her, von dem Begriff der Gnade. Gott hat sich uns genaht. Der uns zugewendete Gott. Gemeindeleben ist bestimmt von der Gnade Gottes, nicht von den Taten oder der Frömmigkeit oder sonst was, sondern von Gnade. Gemeinde Jesu ist Gnade. Das wissen diejenigen, die von Gemeinde mal isoliert werden. Das wissen wir, als man uns verboten hat, Gottesdienst zu feiern, miteinander. Wissen wir noch, was wir an der Gemeinde haben? Wissen wir noch, dass sie ein Geschenk Gottes an uns ist? Dass sie Gottes Gnade für uns ist? Wenn wir das neu beherzigten, es änderte unsere Einstellung. Was ist mir in der Gemeinde wichtig? Worum geht es mir? In der Gemeinde geht es um die Gnade, die Gott an mir und an dir erwiesen hat und mit der ich auch jetzt der Schwester und dem Bruder in der Gemeinde begegnen soll. Gemeinde ist der Ort der erfahrbaren Gnade Gottes, Versammlung der Begnadeten. Wir werden eben nicht mehr hingerichtet, sondern die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Wenn man von Marburg nach Kappel fährt, da gibt es da unweit von Kappel so eine Straße, die führt ganz hoch auf den Berg. Das ist die Scheppe-Gewissengasse. Wisst ihr, warum die so heißt? Ja, nicht Ermordeten, die Hingerichteten, die zum Tode Verurteilten, wurden dort hingerichtet. Ja, und da nicht immer alles mit rechten Dingen zuging, auch bei den Verurteilungen, kann man doch manchmal vom Mord sprechen, hat man das Scheppe-Gewissengasse genannt. Ja. Bei uns heißt es, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist Gnade. Und Gemeinde ist der Ort, wo Jesus Christus als der Auferstandene erfahrbar wird und verkündigt wird. Gemeinde lebt vom auferstandenen Herrn. Wo er nicht mehr der Auferstandene ist, da ist auch keine Gemeinde Jesu. In unserem Text sehen wir das. Mit großer Kraft bezeugten die Apostel was? Die Auferstehung des Herrn Jesus. Wo Jesus nicht mehr auferstanden ist, da ist auch keine Gemeinde Gottes. Wo es heißt, Jesus ist nicht auferstanden, da kann es keine Gemeinde Gottes geben, denn da gibt es keine Gnade. Das gehört untrennbar zusammen. In der Gemeinde ist die wirksame Kraft des Evangeliums gegenwärtig. Da heißt es immer, Gott hat Jesus zum Herrn und Christus gemacht. Gemeinde ist also ohne Evangelium nicht denkbar. Wenn ihr mal guckt, wie seid ihr zum Glauben gekommen? Mancher ist da reingewachsen, die anderen haben so eine Zack-Bumm-Bekehrung von jetzt auf gleich. Aber was stand immer am Anfang? Das Evangelium, was euch jemand gesagt hat oder die Eltern haben es euch vorgelebt und ihr habt es irgendwann auch begriffen und für euch angenommen, auch ich brauche Rettung. Steht immer am Anfang das Evangelium. Anders geht's nicht. Und da, wo kein Evangelium mehr ist, da, wo es nicht mehr heißt, Jesus starb für mich, ich brauche Sühne, ich muss umkehren, da kann es keine Gemeinde geben. Denn Gemeinde ist die Schar der Begnadigten. Gott hat das größte Opfer für uns gebracht, seinen eigenen Sohn. Ihr wisst, dass ich dieses Weihnachtslied so gerne mag. Sehet, was hat Gott gegeben? Seinen Sohn zum ewigen Leben. Das ist Gottes Einsatz. In der Gemeinde ist Opfern Programm. Da geht es übrigens auch nicht darum, dass mir gedient wird, sondern dass ich diene und dann die Erfahrung mache, wo ich diene, ist auch mir gedient. So geht Gottes Rechnung. Wo ich diene, ist auch mir gedient. Und jeder, der zur Gemeinde gehört, jeder, der den Heiligen Geist empfangen hat, der hat auch eine Gabe erlangt von Gott. Eine Gabe, mit der er dienen soll, um selbst bedient zu werden. Und ums Opfern geht es ja auch hier in dem Predigttext. Aber das ist nicht das Zentrum des Textes. Es geht auch ums Opfer, aber nicht nur um materielles Opfer. Das wurde nicht verordnet, sondern es geschah freiwillig. Kannst du verstehen? Ja, gut. Ein Ausleger meinte, hier sei doch ein urchristlicher Kommunismus beschrieben. Habt ihr mich gestern lachen gehört? Ich musste einmal so laut lachen am Schreibtisch, als ich das las. Total daneben. Denn der Kommunismus sagt, was dein ist, ist mein. Hier aber in der Gemeinde, da heißt es, was mein ist, ist dein. Genau das Gegenteil, die freiwillige Gabe. So wie unser Dienst in der Gemeinde ein freiwilliger und nicht gezwungener Dienst sein soll. Immer muss ich. Die Einstellung soll sein, ich habe von Gott eine Gabe bekommen. Wo kann ich damit in der Gemeinde dienen? Und dann die Erfahrung machen, dadurch dient Gott mir auch. Man darf ja fragen, was haben wir von der Nachfolge? Die Jünger haben Jesus auch gefragt, Herr, was wird uns dafür? Was hat Jesus gesagt? Ihr habt jetzt keine Sorgen und Nöte und Probleme mehr, jetzt läuft alles glatt, hat er nicht gesagt. Sie haben den Preis der Nachfolge bei ihm erfragt, was wird uns, und Jesus hat gesagt, was daraus wird. Vögel haben Nester, die Füchse Gruben, der Menschensohn nichts. Wo darf ich dienen? Herr, wo willst du, dass ich dienen darf? Ich sprach in Tabor mit einem jungen Studenten, der soziale Arbeit studiert. Und irgendwie kamen wir auf Dienst zu sprechen. Und dann sagt er, ich habe bis heute, der ist jetzt 18 oder 19, weiß nicht genau, noch nie, solange ich in die Gemeinde gehe, und er geht seit Kind auf in die Gemeinde, den Gedanken des Dienens gehört. Das ist das erste Mal, dass mir jemand was vom Dienen erzählt. Herr, wo willst du, dass ich dienen darf? Mit den Gaben, die du mir gegeben hast. Gott verlangt nicht, dass wir dienen mit Gaben, die wir gar nicht haben. Muss man auch manchmal, ich weiß, dass mal zum Günter Hopp ein Bruder kam, Günter Hopp war Hausvater in Tabor und es war ein Berg, Geschirr zu spülen. Und dann sagt der Bruder, da habe ich nicht die Gabe für. Da hat Günter Hopp gesagt, dafür braucht es keine Gabe. Spülen kann man auch ohne Gabe. Also das ist nicht gemeint, ja. Aber in der Gemeinde erwartet Gott nicht, dass ich Kinderarbeiten machen soll, wenn ich gar keine Gabe dafür habe, die armen Kinder. Ja. Aber wenn ich die Gabe der Seelsorge habe, dann soll ich es einbringen. Gabe der Musik soll ich einbringen, was es auch sei, der Begrüßung an der Tür, ja, des Gebetes. Oder was es auch sei. Aber das dann einbringen und damit dienen. Haben wir einmal daran gedacht, Gott für das zu danken, was wir geben dürfen? Gott für die Gabe zu danken, die er uns gegeben hat, dass wir sie einbringen in der Gemeinde? Oder ganz praktisch, bevor ich etwas in die Kollekte gebe, einmal zu sagen, danke, Herr, dass ich weitergeben kann, dass ich habe, um weiterzugeben, dass du mich fähig machst zu teilen. Ja. Und Gottes Mathematik funktioniert, ihm sei es gedankt, anders als unsere menschliche Mathematik. Denn da wäre ich jedes Mal durchgefallen, ihr wisst das ja, ist ja nichts Neues. Gottes Mathematik lautet, und das ist entgegen aller anderen Mathematik, wir haben, weil wir geben. In der Mathematik, die man in der Schule lernt, da lernen wir, wenn ich was habe und ziehe was davon ab, habe ich weniger. Bei Gott ist das anders, wenn ich was habe und ich gebe was ab, wird das nie mein Verlust sein, niemals. Wir haben, weil wir geben, nicht, weil wir geizen. Und dann wird ja hier im Text später, das ist hier leider nicht mehr mit dabei, doch, der ist noch dabei. Der Josef, der wird ja noch, der Barnabas genannt wurde, ist dabei, der wird ja noch erwähnt, der, wir würden heute sagen, seine Geldanlage verkaufte, einen Acker oder mehrere Äcker, die er hatte, und den Erlös stellte er der Sache Gottes zur Verfügung. Stellt euch mal vor, das würde jemand von uns machen, da würden andere schon den Kopf schütteln und sagen, du bist doch verrückt. Das ist doch deine Alterssicherung. Du kannst das doch nicht einfach dein Haus verkaufen, dein Grundstück verkaufen und das alles der Gemeinde geben. Das ist doch Unfug. Das ist menschliche Mathematik. Und menschlich gesehen Unfug, ja, betriebswirtschaftlicher Blödsinn, würden wir dazu sagen. Da führen wir ganz schnell die Vernunft an. Allzu oft sind Vernunft und Sicherheit auch in den Gemeinden heute wichtiger als das, was uns der Herr in seinem Wort sagt. Und wir dürfen Gott sogar herausfordern. Wir dürfen sagen, ich tue das jetzt, weil du es gesagt hast. Und dann werden wir erleben, dass Gott zu seinem Wort steht. Dann heißt es hier, sie waren ein Herz und eine Seele, Einmütigkeit. Jetzt aber bitte, Einmütigkeit meint nicht in allen Dingen die gleiche Meinung zu haben. Aber eines Sinnes sein, einer Ausrichtung, das meint, wenn ich Erlösung erfahren habe und weiß, dass der Herr für mich gestorben ist, für mich, dann gilt das doch genauso auch für die Schwester und für den Bruder. Ne? Der ist doch für mich nicht weniger gestorben als für euch auch. Das gilt euch doch genauso, wie es mir gilt. Und dann gilt es auch da, dass die Gnade auf allen ist, die Gottes Kinder geworden sind. Der Nächste lebt also genauso von dieser Gnade wie du auch. Das soll uns gnädig machen im Umgang und im Urteilen über andere. Und in der Gemeinde heißt es weiter, soll es keinen Mangel geben. Es wurde jedem zugeteilt, heißt es, wie einer Bedürfnis hatte. Nun hatten die damals zu der Zeit kein Sozialsystem, wie wir es haben. Wenn da die Witwe Witwe war, dann hatte sie nichts mehr. Da gab es keine Witwenrente. Eine Witwe war wirklich arm dran. Rente gab es nicht. Die Kinder waren die Alterssicherung. Ja. Wir haben ein gutes Sozialsystem, das hilft ja schon sehr, da muss niemand verhungern. Aber es gibt ja manchmal doch Nöte. Nicht nur, aber auch materieller Art. Auch da soll Gemeinde helfen. Wir finden das im Hebräerbrief vor allem des Glaubensgenossen. Aber auch missionarische und diakonische Projekte, da ist Gemeinde stark. Günter Hopp hat uns jungen Taborstudenten, also als ich noch jünger war, mal gesagt, lass der Welt helfen. Wir wollen die Gemeinde Jesu unterstützen. Kurze Frage, ist alles in Ordnung bei euch dahin? Ja, gut. Wir wollen die Gemeinde Jesu unterstützen, denn die Welt wird es nicht tun. Ja. Wo man diese Gesinnung nicht mehr findet, da ist Gemeinde nicht mehr Gemeinde. Natürlich können wir alle möglichen sozialen Projekte unterstützen. Das ist aber nicht unsere Aufgabe. Das Zeugnis der Auferstehung, das reine Evangelium und das Opfern, das gehört zusammen. Es bringt ja nichts, Geld oder Sonstiges dahin zu geben, wo die Menschen kein Evangelium hören. Das ist nicht unsere Aufgabe. Gemeinden, die sich nur noch sozial engagieren, aber nicht mehr Evangelium verkündigen, sind keine Gemeinden. Wo nur noch Diakonie geschieht ohne Hinweis aufs Evangelium, da ist keine Gemeinde mehr. Das ist auch keine Diakonie. Und genauso gilt es auch, wo nur Evangelium verkündigt wird und die Diakonie fehlt, da ist es genauso ungehorsam gegen Gott und sein Wort. Es gehört zusammen. Und wir sehen im weiteren Verlauf, was wir jetzt hier nicht mehr an der Wand haben, dass es auf die Gesinnung ankommt. Denn wir erfahren in den Versen da drauf, Hananias verkaufte auch ein Gut, was er hatte. Und etwas behielt er für sich und etwas gab er den Aposteln. Und die Folge war, er fiel um und ist tot gestorben. Wieso hatte Hananias denn verkauft? Hätte er doch gar nicht machen müssen. War doch eine freiwillige Sache. Hat ihn doch keiner zu gezwungen. Er wollte Eindruck schinden, unterstelle ich ihm jetzt mal. Aber er behielt etwas für sich. Er hat Gott betrogen. Unser Dienst in der Gemeinde, machen wir den, um Eindruck zu schinden? Und wollen dann gefälligst auch Anerkennung dafür haben? Oder tun wir ihn, weil Gott es gesagt hat, freiwillig von Herzen? Wie viele Gemeinden werden missbraucht als Oasen der Anerkennung, damit ich endlich gesehen werde und ich endlich zur Geltung komme? Dafür ist Gemeinde nicht da. Sie ist die Gemeinschaft der von Jesus Christus Erlösten. Und Anerkennung bekomme ich bei dem lebendigen Gott, wenn ich das, was er getan hat, für mich annehme. Und diese Anerkennung reicht für das ganze Leben, sogar für die Ewigkeit. Da muss ich nicht noch vor Menschen heischen. Ich möchte uns das einmal lesen. Ein Mann aber mit Namen Hananias samt seiner Frau Saphira verkaufte einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau, sie wusste es also auch, etwas von dem Geld zurück, etwas, und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach Hananias: Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Ja, eigentlich hätte Petrus sich doch freuen können. Aha, der gibt auch etwas. Aber welches ist hier das schlimme Wort? Etwas. Er hat nicht alles gegeben, er hat etwas gegeben. Er hat für sich zurückbehalten. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Es hat dich doch niemand gezwungen, den zu verkaufen. Es soll doch freiwillig geschehen und dann gehört es doch dem Herrn. Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Du hättest auch gar nichts geben müssen. Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Harte Worte. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die es hörten. Da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geht noch weiter. Es begab sich nach einer Weile, etwa nach 3 Stunden, da kam eine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Die hat das also gar nicht mitgekriegt. Aber Petrus sprach zu ihr, sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach, ja, für diesen Preis. Also die Sapphira hat das nicht mitgekriegt, dass Hananias schon tot ist. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer, fanden sie tot, trugen sie hinaus, begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Wenn wir über Urgemeinde reden, müssen wir auch das angucken. Manche verdrehen ja immer so die Augen, sagen, ach, was war das damals in der Urgemeinde doch so schön. Ja, war das schön? Hananias, Sapphira fallen um, sind tot. Warum? Sie haben etwas für sich behalten. Sie haben Gott nicht alles gegeben, sondern haben ihm etwas vorenthalten. Sie hätten ihm das gar nicht geben müssen. Aber es geht darum, zu geben für Anerkennung, aber doch letztlich für sich behalten. Danach geschehen dann viele Zeichen und Wunder und so weiter. Wir sind nicht Gottes Geheimrat. Wir können nicht sagen, warum hat Gott das hier so gemacht. Er hat es so gemacht. Aber es ist ein Impuls für uns. Ja? Wieso sind wir in der Gemeinde? Wo ist mein Platz in der Gemeinde? Ja? Wozu bin ich hier? Zu deinem Zweck? Oder weil die Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern dir zum Korrektiv, zur Stärkung, zur Zurechtweisung, zur Lehre dient? Wozu bin ich in der Gemeinde Jesu? Wo ist mein Platz? Will ich gefälligst immer doch etwas mitnehmen? Wir haben ja so eine Redewendung, ne? Wir haben viele Redewendungen. Wir sagen zum Beispiel, wir werden still zum Gebet. Ja, das hat keiner was gesagt, alle waren ruhig. Ne? Wir meinen was anderes damit. Oder ich habe mir heute aus dem Gottesdienst aber viel mitgenommen. Dann gucke ich immer erstmal, ob noch alle Gesangbücher da sind. Ja, und ob der Biber noch da hängt. Wir meinen das ja anders, als wir es sagen. Wir haben ja nichts mitgenommen, ist ja alles hier geblieben. Ja, an dem Sonntag habe ich aber nichts mitgenommen. Musst du auch nicht. Manchmal geht Gott mit uns auch Phasen, auch in unserem Glaubensleben, wo er uns auch mal nichts sagt. Und ganz oft ist es so, die Predigt, die der eine fürchterlich fand, sagt der andere, da hat Gott aber reich gesegnet. Und umgekehrt. Gott muss mir nicht immer was mitgeben. Sondern manchmal stellt er mir die Frage, was bringst du? Seht, was hat Gott gegeben? Wieder die Strophe, seinen Sohn zum ewigen Leben. Gott hat alles gegeben für dich und für mich. Was geben wir ihm? Etwas oder alles? Welcher seinen eigenen Sohn nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken, Dankeschön. Gott hat nicht nur ein bisschen gegeben aus dem Überfluss, was so übrig war, sondern alles. Was gebe ich ihm? Alles oder etwas? Diese Frage nehmen wir uns bitte mit und bewegen sie einmal vor Gott. Ich habe öfters mal darauf hingewiesen, dass ich Überschriften über diesen biblischen Abschnitten sehr unpassend finde. Denn dieser Abschnitt, über den ich jetzt gepredigt habe, ist hier in dieser Bibel überschrieben mit die Gütergemeinschaft der ersten Christen. Das trifft es nicht. Es geht hier im Kern um etwas anderes. Es geht um die begnadigte Schar, die aus der Gnade lebt und nicht um Gütergemeinschaft. Das können auch andere, dafür muss ich nicht Christ sein. Ja? Gütergemeinschaft gibt es auch anderswo. Dass wir dabei bleiben, große Gnade war bei ihnen allen, mit großer Kraft bezeugten die Apostel, Vers 33, die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Das wäre ein Zeugnis für die evangelische Gemeinschaft Kölbe. Wenn man das sagen könnte, mit großer Kraft bezeugen sie die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Und diese Gnade schenke uns der Herr und nehmt diesen Impuls mit in die Woche. Dazu segne uns der Herr. Amen. Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns zum Teil deiner Gemeinde gemacht hast, dass du uns mit hineingenommen hast in dein Reich, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, als wir zu dir gekommen sind, als wir umgekehrt sind und es auch noch täglich tun. Zeig uns neu, Herr, welch großes Vorrecht es ist, zu deiner Gemeinde zu gehören, egal wo sie ist auf dieser Welt. Ordne in unserem Kopf diese Gedanken und unsere Prioritäten. Herr, du hast jeden von uns begabt. Und du möchtest, dass wir mit dieser Gabe dienen, dass wir diese Gabe einsetzen für dich und dein Reich. Dazu segne uns und stärke uns. Amen.